Willkommen zurück zum dritten Teil Albrecht Goes Das Brandopfer. Gleich sagte ich mir, jetzt gleich muss ich die Geschichte zu Ende hören. Auch Frau Walker zuliebe darf ich nicht lange zögern. Ein Mensch, der es wagt, solche Erfahrungen noch einmal ans Licht zu holen, tut sich auf wie der Leib einer Gebärenden sich auftut. Das Tor muss sich wieder schließen, bald. Doch nicht, ehe ein Mitwisser gewonnen ist. Ich, der Mitwisser. Unser Gespräch hatte an einem Dienstag stattgefunden. Mittwoch und Donnerstagabend waren durch Berufspflichten ausgefüllt und eine Einladung zu Freitagabend konnte ich nicht mehr absagen. Wir waren unser Elf im Haus eines Landgerichtsrats. Es gab vorzügliche kalte Platten und einen leichten Moselwein. Es gab Hausmusik, ein helles französisches Barocktrio und eine Flötensonate von Couperin, einen Mozart zuletzt. Es gab das gute Gespräch der weltoffenen Leute, an dem ich zu anderer Stunde mit Vergnügen teilzunehmen vermocht hätte. Aber wie konnte ich der Schinkenbrötchen froh werden, wenn ich das im Ohr hatte? Ein halbes Pfund Rindfleisch, bitte. Und wie tönt Mozart über der verstörten Erde? Sie werden die Juden metzig. Auch wollte ich nicht des Landgerichtsrats Meinung über die byzantinischen Mosaiken hören. Ich wollte wissen, ob er einen Synagogenbrandstifter bestraft hätte, muss ich ja wohl sagen. Fieber kroch herauf, ich fühlte es jetzt im Rücken und jetzt an den Schläfen. Ich verabschiedete mich frühzeitig, kehrte heim und überstand die lange Nacht. Der Tag kam heran und ich merkte gleich, es wird einer von den besonderen Tagen, an denen Leben und Geschick sich anders noch als sonst auf die Haut schreiben. Das Fieber hat ein Stück unserer Widerstandskraft aufgezehrt. Wir können nicht wählen unter dem, was auf uns zukommt, aber gerade deshalb sind solche Tage fast nie arme und verlorene Zeit. Das Haus, in dem wir wohnen und das uns oft genug nicht mehr ist als eine Anhäufung von Stockwerken und Vorschriftstexten, Kehrwoche, bitte Füße abtreten, Haustüre schließen, nicht mehr als eine Sammlung von Beuteln für Frühstücksbrötchen. Plötzlich ist es das Haus des Schicksals. Leben springt aus jeder Türe auf mich zu, ein Panther, ein Feind, ein Verbündeter, ein geliebtes Leben, wie auch immer. Ich habe mit ihnen allen, die da wohnen, zu tun. Ich bin gleichzeitig mit ihnen. Ich bin ihr Genosse, ihr Freund. Ihr Atemzug trifft mich und ihrem Herzschlag antwortet mein Herzschlag. Nicht mehr durch diese Wand getrennt sind wir und was zu anderer Zeit nur eben quälend zu hören ist, das Geräusch der Lichtschalter von nebenan, das Seufzen, die Stöße und Rufe, der Kampf der Worte, die Botschaft der Hassliebe, Lebensäußerungen alle des jungen Musiker-Ehepaares, das mit mir den dritten Stock bewohnt, plötzlich rührt es mich anders an. Der namenlose Ernst, mit dem fremdes Leben ein eigenes Leben sich lehnt, ist über allem. Plötzlich ist die Kontoristin im ersten Stock nicht mehr der schnippische Untermieter Nummer 5, sondern das, was sie je im Ernst zu jeder Stunde ist. Sie weiß es oder sie weiß es nicht. Ein Leben, das sich erfüllen möchte. Plötzlich ist auch Karl Walker ein wirklicher Mensch, ohne die Maske der Sicherheit, ein betrübter Mann. Heute Abend werde ich zu Frau Walker hinuntergehen und werde mir die Geschichte zu Ende erzählen lassen, was da Ende heißen mag. Lieber Herr, wenn das mit dem Kinderwagen... Heute, dafür steht mir die eigene Schutzlosigkeit, diese seltsame Schicksalsdurchlässigkeit gut. Heute werde ich verstehen, dass diese Geschichte, wie gräuliches auch sie enthalten mochte, in ihrer innersten Lebenskammer Liebe bedeuten wird, jene Liebe, welche die Welt erhält. Aber an diesem Abend kam Sabine. Welche Sabine? Es sind 7 Sabinen in der einen Sabine. 7? Es werden mehr als 7 sein. Man kennt sie nicht bis zum Grund, wenn man seit einem Jahr in Arbeitsgemeinschaft miteinander lebt und, unabhängig vom Dienst zuweilen, einen gemeinsamen Abend hat. Es wird hell im Zimmer, wenn Fräulein Sabine kommt. Das ist die Formel für eine, ich habe sie zu mehreren Malen gehört, aus dem Mund des Bibliothekdirektors zum Beispiel. Aber das ist doch das rätselhafteste Geschöpf auf Gottes Erdboden. Das ist von der anderen Sabine gesagt. Sabine, die sachliche, Sabine, die Regentin. Oh, sie weiß zu regieren. An ihrem Arbeitstisch in der Staatsbibliothek zumeist. Sabine, die Übermütige. Und sie kenne nur wenige. Noch seltener sieht man Sabine, die Scheue, die Flüchtende, sähe man auf den Grund, so sagte man vielleicht, Sabine, der Gast. Von ihrem Lebensgang das Nötigste so viel, wie ich eben weiß, es ist das, was sich Freundschaft erzählt. Flächenblitze, die eine Landschaft erhellen, Atemzüge im Unverlierbaren. Die sogenannten lückenlose Lebensläufe sind etwas für die Polizei, früher hätte man gesagt, für die Familienchronik. Hier denn Sabine Behrenson, Tochter eines jüdischen Verlegers und seiner nicht-jüdischen Ehefrau, Jahrgang 1928, der äußeren Erscheinung nach ganz die Mutter, groß, dunkelblond, helläugig, dem Wesen nach, aber wie sage ich das, dem Wesen nach, der Vater, da ich doch von diesem Vater nur aus Sabines kargem Bericht weiß. Sie sprach von diesem Vater, der in Cambridge lebt, wie von einer Gestalt der Legende, um genau zu sein, der heiligen Legende. Auf gefährlichen Wegen war Sabine als Arierin getarnt, durch die Hitlerzeit gekommen. Die Eltern hatten sich, als keine andere Lösung mehr möglich war, dem Scheine nach getrennt, um der Zukunft dieser Tochter willen. Bis der Spuk vorüber ist, hatten sie gesagt, aber dann war die Mutter an einem Apriltag des Jahres 45 gestorben, gestorben in einem Augenblick, als das Sterben aufgehört hatte, ein persönliches Sterben zu sein, mit verschlungen, mit verscharrt. Sabine war in jenen Wochen verschickt gewesen. Landverschickung hieß man das damals. Es gab keine Nachricht, keine Urkunde, keine Grabbezeichnung und, seltsam genug, auch fast keinen Platz für sie im Gedächtnis der Tochter. Der Vater hatte sich in einem Augenblick, da nirgends mehr Rettung für seinesgleichen zu sein schien, ins Ausland flüchten können. An einem Herbstabend des Jahres 45, unvergesslich alles, Tag und Stunde, Wetter und Himmelsfärbung, lag die Nachricht da, dass er lebe. Der englische Stadtkommandant hatte sie übermittelt, es war wie Geburt, incipit vita nuova. Hier aber war Sabine, sehr allein, Sabine, der Gast. Der Gast. Ein Mensch, der sich den flüchtigen Dingen befreundet weiß und nie verstehen wird, was Hab und Gut, Riegel und Sicherheit bedeuten sollen. Da ist die Gebärde, mit der sie ihren Lodenmantel an den Nagel hängt beim Eintritt ins Zimmer. Es ist, wie wenn sie darauf Acht hätte, dass er schnell wieder ergriffen werden könnte. Da ist der Blick, mit dem sie dem Rauch der Zigarette folgt, blaue Wolke, adios. Einen Blumenstrauß mitzubringen, würde ihr 100-mal in den Sinn kommen können, etwas Beständiges, ein Kaktusgewächs etwa, niemals. Und so in all und jedem. Nie wird sie sich mit meiner schönen Schallplattensammlung befreunden können. Ach lieber, deine Konservendosen. Aber für das Abenteuer der nächtlichen Wellenjagd ist sie sehr zu haben. Weißt du noch? Tack, 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 tack. Hier ist London, hier ist London, hier ist London. Fotografische Künste sind ihr herzlich verachtenswert. Bange machen gilt nicht, sagt sie. Das ist etwas für Leute, die sich an der Zeit festhalten müssen und Angst haben, ihr Gesicht zu verlieren. Telefonate dagegen, lange Gespräche mit großen Pausen, sind nach ihrem Herzen. Wunderbar, wie da das Wort an seinen Platz findet, an den einzig würdigen, im imaginären Ganz. Welche Sabine würde heute kommen? Sie kam, noch ganz in der Wolke. Niemals stört einer den anderen in der Wolke. Das ist ungeschriebenes Gesetz der Freundschaft. Legte ihren Mantel ab, bat sich eine Zigarette aus und füllte den Wasserkocher. Dann nahm sie die Teebüchse vom Regal und deckte den Tisch für uns beide. Es war wie ein Schweigen vollzogener Ritus. Für einen Augenblick, für drei Augenblicke, nur bis das Wasser kochte, streckte sie sich auf der Couch aus. Hier sein aufgenommen und getragen sein, 3 Stockwerke hoch, 30 Stockwerke hoch, so hoch, als die Liebe vermag, aber ohne zu vergessen, dass wir unterwegs sind, hier eben Station ist. Station für eines Herzschlags Länge, für die Dauer eines Kusses vielleicht. Sie blickt zu mir her. Sabine, der Gast. und ich weiß, ein Gast, und begreife mit einem, wohin Sabine gehört. Sie gehört in Frau Walkers Bericht hinein. Noch weiß ich nicht, an welche Stelle. Ich muss wirklich den Bericht zu Ende hören. Heute noch? Heute nicht mehr. Heute ist Sabines Stunde. Aber an welche Stelle in diesem Bericht gehört sie wohl? Wo warst du eigentlich im Sommer 42, Sabine? Im Sommer 42? Da war ich in Offenbach, ein Schulmädchen. Quarta, nein, unter Tertia schon. Und Anfang September kam ich dann hierher. Hierher? Ja, der Vater hatte den dringenden Wunsch, dass wir in der großen Stadt untertauchen, meine Mutter und ich. Er meinte, hier gelänge es vielleicht das, was er sich in den Kopf gesetzt hatte. Dass ich durchkomme, unbehelligt. Gib Acht, es geht, sagte er ein paar Mal in den Wochen vor der Trennung, und dabei sah er mich an, ich kann's nicht sagen wie. Ein Germanenmädchen, sagte er, und wenn du das Bärenson nicht mehr fürchten musst, gib Acht, es gelingt, du kommst durch. Es war beschlossen worden, dass wir den Namen der Mutter tragen sollten. Unheimliche Sache, einen Namen aufgeben. Man weiß nicht, was man damit aufgibt. Aber du verstandest doch damals, was gespielt wurde, lieber Gott, nicht gespielt wurde. Ja, wenngleich, doch, ich verstand. Ich wollte zuerst sagen, es sei alles immer noch anders gewesen, als man es aus der Entfernung sieht. Der Vater, du musst wissen, der Vater liebte Deutschland. Er war Soldat im Ersten Weltkrieg gewesen. Der Vater, ja, so ist es, der Vater konnte nicht hassen. In unserem Haus lebte man wie auf einer Insel. Den gelben Stern trug der Vater, wie einer eine Auszeichnung trägt. Ich habe den Vater nie zornig gesehen, nur still. Der Vater, ich will dir die Geschichte mit Rebecca erzählen, dann wirst du verstehen, wie es damals war. Und auch, was der Vater war. Rebecca, aber nein, ich kann das nicht so laut erzählen. Komm, komm ein bisschen her. Ich setzte mich auf die Couch. Sabine legte die Arme um meinen Hals und begann von Neuem. Sie sprach im Flüsterton, wie als höre ein Fremder mit im Zimmer, einer, der nicht verstehen dürfe. Ein Fremder? Der Tod vielleicht? Oder der Feind? Oder das Grauen der Welt? Rebecca. Damals in der Offenbacher Zeit hatte ich Rebecca zur Freundin. Es war das einzige Mal, dass ich wirklich eine Freundin hatte, sonst will es bei mir mit den Freundinnen nicht so recht etwas werden, sie wollen immer zu viel von einem. Rebecca war die Tochter des Kantors in der Synagoge und sie sah wahrhaftig aus wie die Rebecca am Brunnen. Du kannst dir schon denken, wie, so nach Trinke, so will ich deine Kamele auch tränken. Sie war nur ein Jahr älter als ich, aber nein, sie war viele Jahre älter, sie hatte schon ein richtiges Leben. Als die Razzien begannen, da versteckten die Kantorsleute ihr Kind immer wieder in einer anderen Familie. Man hielt gut zusammen. Ein paar Mal war sie auch bei uns. Wir hatten lange Gespräche vor dem Einschlafen. Ich habe nicht viel aus ihnen vergessen, sie waren danach. Aber dann plötzlich war Rebecca verschwunden. Wo ist Rebecca? Ich fragte es jeden Tag. Ich fragte morgens, mittags und abends. Ich wusste, die Welt ohne Rebecca ist nicht mehr die Welt. Sie ist verreist, sagte meine Mutter. Das war keine Unwahrheit. Sie war verreist. Nach Auschwitz, denke ich, in die Gaskammer. Aber davon sprach mir die Mutter nicht. Man soll ja die Wahrheit sagen, aber ich verarg's ihnen nicht, dass sie mir nicht die ganze Wahrheit gesagt haben damals. Wo ist Rebecca? Ich weiß, ich war mit dem Vater allein im Zimmer und fragte zum 20. zum 30. Mal, fragte ich, wo ist Rebecca? Und der Vater antwortete, in dir. Und sonst sagte er kein Wort. Es war, als wolle er mir Zeit geben, dies, wie sage ich, zu buchstabieren. In dir. Und erst nach einer kleinen Pause fügte er hinzu, man verliert die nicht, die man so sehr liebt. Da verstand ich, wie man so als 13-, 14-Jähriges versteht, und ich weiß noch, was ich tat. Ich küsste ihm die Hand. Er zog mich an sich. Damals hatte er das mit der Trennung schon bei sich beschlossen, und wenn ich heute an die Stunde denke, dann weiß ich, das alles war damals schon in seinem Blick und in der Gebärde, mit der er mich an sich zog, und in dem Wort. Er lebte um diese Zeit schon wie auf der Flucht. Seine Arbeitsstätte war ein kleines Hinterzimmerchen, im Hauptkontor saßen die Treuhänder. Auch für uns daheim war er fast nicht mehr sichtbar, spät am Abend schlich er sich in die eigene Wohnung. Aber der Blick, mit dem er mich damals ansah, der meinte es so: Ich verliere dich nicht. Soweit für heute oder für hier. Das war die dritte Episode. Gerne begrüße ich dich wieder zur vierten Episode von Albrecht Goes, das Brandopfer. Bis dahin, bleibe behütet.